Also wir kennen uns, also alter Freund, das stimmt, aber so alt sind wir noch gar nicht, gell? Oder? Ich habe mich leider vorne eingerichtet, dann kann ich auch predigen. Sehr gut. Ja, der Ariel hat es geschafft, uns irgendwie hierher zu bringen und dann haben wir die Idee umgesetzt und heute Nachmittag fahren wir dann weiter zum Skifahren und sind gestern da mit dem Auto angereist durch den Winter und oben, wo wir jetzt gerade runtergefahren sind bei euch, da in der einen Kurve habe ich gewusst, da werde ich rutschen und ich wollte das mit dem Auto und dank der Allgäuer Lebenszeit weiß ich halt, wie man so Kurve dann auch nimmt, obwohl man rutscht. Das ist alles ein gutes Training gewesen. Zu meiner Person ganz kurz, ich habe auch mal was Richtiges gelernt, war nicht immer Pastor, habe eine Bankausbildung gemacht, habe dann eine theologische Ausbildung gemacht, war dann in der Nähe von Zürich als Pastor, dann in München im ICF 7 Jahre lang und jetzt seit 4,5 Jahren in Wien. Vor 4,5 Jahren haben wir auch geheiratet und Jesus hat ja immer so verrückte Ideen und er hat wirklich ganz klar gesagt, ich soll nach Wien. Okay. Es macht schon Sinn, weil es ist die lebenswerteste Stadt der Welt, habe ich mir gedacht. Zürich ist nicht schlecht, München ist auch nicht schlecht, Wien ist halt doch nochmal besser. Und so sind wir jetzt seit 4,5 Jahren in Wien und bauen dort das ICF mit auf, mit einigen anderen zusammen und geben da einfach unser Bestes. So, das ist so ein bisschen meine Geschichte. Und ganz am Jahresanfang habe ich in Wien die Predigt gehalten, Happy New Year. Das ist dann das Stichwort für einen Ariel, der die Folien klickt. Six, jetzt muss richtig arbeiten, weil du die Idee hattest. Happy New Year, das war am 6. Jänner, habe ich die Predigt in Wien gehalten. Und eben mit der Frage, und das Jahr ist ja noch nicht so alt, dann habe ich mir gedacht, das passt jetzt immer noch auch wunderbar hierher nach Imst. Dann habe ich erst schauen müssen, wo Imst liegt. Gehört habe ich das schon aus der Füssner Zeit, aber wir haben es ja dann auch gefunden, dank Navi. Happy New Year, eine Elite-Universität, hat jetzt neu eingeführt das Fach Glücklichsein. Das kann man da jetzt studieren, glücklich zu sein. Und ich fand es ganz interessant, aber mir wäre es lieber, wenn er die Folien klickt, weil ich weiß gar nicht, was da drauf steht. Genau. Einfach gut zuhören, das erwarte ich ja von allen. Und ganz interessant, sie sagen, und jetzt Achtung, glücklich ist derjenige, der Vergebung lebt, der vergeben kann, der dankbar ist, der realistisch ist, der negative Gedanken widerlegen kann, der Erfolge feiert und derjenige, der betet oder meditiert, sagen sie, aber betet und dann habe ich mir gedacht, das gibt's ja nicht. Die müssten eigentlich nur die Bibel als Fach einführen und nicht das Wort glücklich sein oder Fach glücklich sein. So alles, was ich hier aufgezählt habe, was dort gelehrt und geteacht wird, finden wir alles in der Bibel. Jeden dieser Punkte. So, und ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Jahr 2019. Vielleicht sagst du, das wird der Sommer deines Lebens. Es wird das beste Jahr ever in deinem Leben. Diese 11 Kapitel, die wir jetzt noch haben, diese 335 Seiten, die noch übrig sind von diesem Jahr oder ein paar weniger, ich weiß nicht, wie es dir geht. Oder denkst du, ja gut, ich meine, schneit schon wieder und mein Chef ist der gleiche, der Pastor wird so schnell auch nicht die Kirche wechseln, mein Hauskreisleiter ist auch immer noch der gleiche, mit dem, wo ich in der Band bin, ist der gleiche. Wenn du einen Lehrer noch hast und irgendwie zur Schule gehst, keine Ahnung, dein Partner ist auch 2019 der gleiche. Also er bleibt nicht gleich, aber es ist der gleiche. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Dein Auto, was du fährst, ist vielleicht das gleiche. Unseres ist letztes Jahr kaputt gegangen, Motorschaden, es war sehr erfolgreich. Das haben wir jetzt verabschiedet. Oder du sagst ja, am liebsten... Mir ging es am Jahresanfang so, weil ich hatte am 30. Januar, das ist vor ein paar Tagen gewesen, ein ganz, ganz wichtiges Vorstellungsgespräch für mich. Dazu später mehr. Vielleicht hast du etwas, was dieses Jahr auf dich zukommt, irgendeine Prüfung, irgendein Lebensereignis und am liebsten würdest du die Zeit vorspulen. Kennst du das? Und dann denke ich mir, ja, ich will es vorspulen. Nein, lieber doch nicht, ist auch langweilig. Nein, vorspulen, nein, lieber doch nicht. So, ist richtig ambivalent, vorspulen, nein, lieber doch nicht. Das Leben ist ja auch spannend, wenn man eben nicht genau weiß, was alles auf einen zukommt. Aber wir würden es gerne wissen, sind wir happy-clappy dieses Jahr oder im Tal der Tränen oder irgendwas dazwischen oder manchmal das, ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, dass heute der Rest deines Lebens beginnt. Krasse Message, oder? Da kommt man hierher, will was Gutes hören und dann hörst du sowas. Heute beginnt der Rest deines Lebens. Meins auch. Und das könnte man so zusammenfassen. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Dein Leben auf einer Flipchart. Ist doch gut, oder? Hast du schon mal gesehen? Also, das bist du. Ich habe dich extra schlank gezeichnet und so. Genau, und dann Glatzkopf, so wie ich. Einfach damit es schneller geht. Gell? So, was ist denn so in unserem Leben drin? Ja? Also Arbeit ist da drin. Studium zählt auch als Arbeit zur Beruhigung an alle Studenten. Das ist in Wien ganz wichtig, dass man das immer dazu sagt. Also entweder arbeitest du oder du studierst, das zählt auch. Das ist ganz wichtig für diese Zielgruppe. Gesundheit meint deine körperliche Gesundheit, deine geistliche Gesundheit, deine emotionale Gesundheit. Hobbys hast du wahrscheinlich. Deine Ressourcen in deinem Leben, die du hast, Zeit, Talente, Finanzen. Und deine Beziehungen. Die Beziehung zu dir selber, die Beziehung zu Gott, die Beziehung, die du zu anderen Menschen haben willst und die Beziehung, die du zu anderen Menschen haben musst, wie zum Beispiel dein Chef oder Ehepartner, für den du dich irgendwann entschieden hast. Das sind dann freiwillige und Pflichtbeziehungen. So, und dann ist ganz interessant, jeder von uns hat auch so eine gewisse Lebensgeschichte, ein Fundament, auf dem er steht, ist nämlich deine Lebensgeschichte, History. Dann kommen deine Up and Downs im Leben, die dich prägen werden. Davon haben wir alle unterschiedliche Erfahrungen. Und jeder von uns hat Werte, die Dinge, die ihm wichtig sind. All das, das macht dich so ein bisschen aus. Deine Lebensgeschichte, deine Prägung, deine Familiengeschichte. Und dann sagt Jesus was ganz Interessantes. Du kannst zwei Varianten oder mit zwei Varianten durch dein Leben gehen und dein Leben aufbauen. Entweder auf Sand oder auf Fels. Und Jesus sagt nicht an der Stelle, wenn du es auf Felsen baust, kommen keine Fluten, kommt kein Sturm, kommt kein Regen. Das sagt er gar nicht. Er sagt, im Leben kommen Stürme, im Leben kommen Herausforderungen, im Leben kommen Dinge auf dich zu, Fluten, Stürme etc., auch Sonnenschein, okay, und Schnee und so. Aber es ist ein Unterschied, ob du dein Leben auf Sand aufbaust oder auf Felsen, auf Jesus. Es ist ein Unterschied, ob du irgendwann mal die Entscheidung getroffen hast für ein Leben mit Jesus, sagst, Jesus, ich will als Christ leben, ich will mit dir leben, komm du in meine Lebensbereiche rein, komm du in mein Fundament rein, in meine Lebensgeschichte, komm du rein in meine Up and Downs, ich brauche dich. Das ist für mich Christsein. Christsein ist für mich, ich brauche immer mehr von Jesus, nicht weniger. Geistliche Reife ist für mich, ich brauche mehr von Jesus, nicht weniger. Okay, kann man darüber reden? Also, Sand oder Fels, das ist die Frage. Wo baust du dein Leben grundsätzlich auf Sand oder Fels? Wenn du es auf Sand aufbaust, sagt Jesus, kommen Stürme im Leben und dich spült's weg. Baust du es auf Fels auf, kommen Stürme im Leben und dein Lebenshaus bleibt stehen. That's the difference. An Jesus zu glauben heißt nicht, dass immer die Sonne scheint. Das ist auch der Grund dieser Predigt, by the way, dazu später mehr. Und dann hat jeder von uns hoffentlich mehr oder weniger große, kleine, veränderbare, einfache Vision fürs Leben, einen Traum oder Ziele. Unsere Lebensvision als Ehepaar ist, wir wollen Gott immer mehr lieben und unsere Nächsten und uns selber auch. Das ist so unser Lebensmotto, unsere Lebensvision. Und damit haben wir wirklich genug zu tun. Also, das fängt morgens an vor dem Spiegel. Liebe ich mich oder weniger? Oder wie schaut es heute aus? Wie sind wir? Und dann, ich meine, das ist ja enorm. Wir haben das wichtigste Gebot als Lebensvision deswegen genommen, weil eben Jesus sagt, das ist das Wichtigste und das beeinflusst eben so viel. Yes. So, das ist das Leben. Das ist dein Leben. Behaupte ich mal. Und jetzt kannst du sagen, ja, mit Gott jetzt dieses Leben zu leben, das ist ja hervorragend. Ich bin gerade so eng mit Gott, sagst du vielleicht. Ich bin so eng, wir sind echte Buddies. Bis ins Detail hinein erlebe ich Jesus. Ich habe neulich einen Parkplatz gesucht und ich habe einen gefunden. Oder ich wollte eine Gehaltserhöhung und ich habe eine bekommen. Oder er hat ein Problem in meinem Leben gelöst. Hey, Jesus ist so präsent in meinem Leben. Ich kann sogar seinen Atem riechen. Der riecht nach frischer Minze. So eng, also Gott und ich, das ist gerade eins. Wirklich eins. Zwei Schablonen, 100% übereinander. Oder du sagst, Gott, keine Ahnung, geht es dir eher so wie mir dann im letzten halben Jahr. Ist gerade ein bisschen schwierig zwischen uns, sage ich ganz ehrlich. Ist nicht ganz ohne, weil als Pastor sollte deine Beziehung zu Gott intakt sein oder gut sein oder überzeugt sein. Aber ich habe gerade ganz, ganz viele Fragen. Ich verstehe gerade Jesus im letzten halben Jahr aus diversen Gründen nicht mehr so ganz. Und das ist herausfordernd, wirklich herausfordernd. Ich habe sogar manchmal das Gefühl, ich mache meinen Job. Ich bin ja nach Wien gegangen, aber er macht ihn wirklich nicht. Er ist wahrscheinlich beschäftigt mit den anderen Gebetsanliegen von den anderen, aber gefühlt macht er seinen Job nicht. Und manchmal habe ich, und dann habe ich mir neulich gedacht, es gibt nämlich eine U-Bahn-Station in Wien, die U1, die heißt Taubstummengasse. Dann habe ich gedacht, jetzt ist er da hingesiedelt. Taub und stumm. Das empfinde ich wirklich so. Gott lebt für mich gerade im letzten halben Jahr an der Taubstummengasse. U1, gibt's. Gleich nach dem Stephansdom, dann noch weiter und so weiter. So. Und ich sage halt, meine Beziehung zu Jesus ist trotzdem intakt, weil ich wirklich meine Konflikte mit ihm bespreche. Ich bin da sehr ehrlich mit ihm. Und ich bin froh, dass ihr nicht dabei seid, wenn ich mit ihm ehrlich rede. Weil ich nicht weiß, wie euer Pastorenbild ist und euer Gottesbild ist. Mein Gottesbild hält es aus. Weil wenn ich in die Bibel reinschaue, ich glaube ein Drittel oder sogar noch mehr sind Klagepsalmen. Wo es denn David echt nervt, was Gott macht oder vor allem nicht macht. Und ich bin aber wirklich froh, dass niemand dabei ist, wenn ich in der Wohnung bin, auf und ablauf und mich mit Jesus unterhalte. Das ist sehr ehrlich, aber ich brauche das. Ich brauche das. Es muss wie eine Art auch raus. Und egal, ob du sagst, ja, ich bin gerade voll verliebt in Gott, wir sind ganz eng, oder ob du herausfordernde Zeiten eher hast wie ich. Es sind einfach Emotionen im Spiel aufgrund dieses komplexen Lebens. Und das ist die nächste Seite. Es geht darum, dein Leben zu gestalten. Also ich behaupte, du bist der Gestalter deines Lebens, Gott hat dir das geschenkt und du kannst es gestalten, auch deine Lebensbereiche, mit Gott zusammen. Gott wird dir das nicht abnehmen. Du stehst in Kommunikation mit ihm, ja, aber für dein Leben hast du eine ganz hohe Eigenverantwortung. Da bin ich eher theologisch zu Hause. Und Jesus redet, ja, aber Gestalter deines Lebens, deiner Lebensbereiche, du entscheidest, wie viel Gott da drin ist oder nicht. Wo beziehst du ihn mit ein, wo klammerst du ihn aus? Das ist deine Entscheidung. Gott kommt nicht vorbei und sagt, du, ich will jetzt was mit deinen Finanzen zu tun haben. Wenn du sagst, meins, dann lässt er dich. Und die Und das Interessante ist, wenn du eben dein Leben lebst, wieder du und ich, und da ist Gott, oder? Und wir haben so viele Fragen, Wünsche, Gedanken, Hoffnungen, Gebetsanliegen etc. Und das besprechen wir mit Gott. Und woher entstehen dann Emotionen? Ja, wenn Gott Ja sagt, du wünschst dir was, sagst, ich wünsche mir diesen Job dort. Und dann sagt Gott Ja, der Weg ist frei und du bekommst den Job. Was erlebst du dann? Freude. Du erlebst Freude pur. Wenn er sagt, ja, noch nicht. Ich weiß, du betest schon lange für dieses Anliegen, noch nicht. Ja, noch nicht ist okay, weil das heißt ja eigentlich Ja, nur halt noch nicht jetzt. Damit kann ich auch gut leben. Wirklich. Wenn er aber sagt, nein, das ist schwierig. Wenn Gott sagt, nein, hier ist Stopp. Nein, du bekommst dies oder das nicht. Nein, ich verändere das in deinem Leben nicht. Nein, du kannst dies und das und jenes nicht machen in deinem Leben. Wenn er Nein sagt, es macht mich traurig oder wütend, weil ich will ja dies oder jenes. Und manchmal, und das ist eben U1 Taubstummgasse, wenn Gott nichts sagt, wenn Jesus nichts sagt, weißt du, eine Woche lang, okay. Ein Monat lang, zwei Monate, ja. Drei, vier, fünf, sechs Monate bei mir. Nix. Niente. Nada. 40 Jahre nix gibt's auch. Ja. Und dann hast du hier dein Leben mit all deinen Feldern. Das ist ja wirklich viel. Unser Leben ist nicht kompliziert, aber komplex. Und du hast so viel in deinem Leben drin und dann redest mit Gott, willst es mit Gott gestalten und er sagt nichts oder er sagt nein oder er sagt noch nicht oder er sagt ja. Und das hat Emotionen zur Folge. Jeder von uns hat Grundemotionen. Gott hat dich mit Grundemotionen geschaffen. Emotionen ist Gottes Idee, ist nichts Schlechtes. Und du hast sie sowieso, ob du willst oder nicht, auch wenn du sie wegtheologisieren willst, sie sind da. Oder es ist gut so, dass sie da sind, meine Meinung. Theologie ist ja übrigens auch nicht logisch, sondern theologisch. Also, schau mal. Jeder von uns hat vier Grundemotionen in seinem Leben. Wenn Gott Ja sagt, schauen wir mal aufs Rote. Wenn Gott Ja sagt, dann freue ich mich, dann habe ich Freude. Wenn irgendwas klappt, wenn was funktioniert, wenn ich ein Schnäppchen mache bei H&M, dann habe ich Freude. Wenn Gott sagt, noch nicht, dann habe ich Angst. Vielleicht sagt er ja. Vielleicht überlegt er sich aber auch nochmal und sagt dann nein. Ja, und dann? Dann bin ich wütend. Wenn Gott nein sagt, bin ich wütend. Oder traurig. Oder wenn er nichts sagt, dann bin ich auch wütend oder traurig. Oder dann habe ich Angst. Versteht ihr das? So geht es mir in meiner Gottesbeziehung. Alle vier Emotionen. Das wechselt zurzeit beinahe täglich. Das ist gerade so die Lage der Beziehung zwischen Jesus und mir. Freude, Angst, Wut, Trauer, bam, 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 links, rechts, oben, unten, vorwärts, rückwärts. Das ist ein bisschen anstrengend gerade, die Lebensphase. Könnt ihr doch mal was sagen? Er wird reden. Ich bin überzeugt davon. Nur noch nicht jetzt. Und das letzte halbe Jahr war echt schwierig. So, das sind die Grundemotionen. Jetzt denkst du als Mann vor allem vielleicht, Gefühle? Wie schreibt man das? Gefühle. Also bitte. Bitte? Amen. Aber ich kann euch beruhigen, Männer. Also Steine haben keine Gefühle. Euer Auto vielleicht. Pflanzen haben wahrscheinlich auch keine Gefühle. Tiere spüren Dinge, würde ich sagen. Deine Frau, falls du eine hast, Partnerin, hat auch Gefühle, mit Sicherheit. Aber ich kann dir auch wirklich das zusprechen und du bist immer noch ein ganzer Mann, auch wenn du Gefühle hast. Du kannst mal deine Hand aufs Herz legen und einfach spüren. Und ich sag dir, solange dein Herz schlägt, wirst du Emotionen haben. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, mit Emotionen umzugehen. Entweder frisst du diese Sachen nach innen, oder du machst es so schlau wie zum Beispiel David und schreibst Gebete und betest oder Psalmen und bringst deine Emotionen da, wo sie hingehören, nämlich zu Gott. In erster Linie, auch wenn dich was hier in der Kirche aufregt, gell, gehst du bitte nicht mit deiner Emotion zum Pastor, sondern erstmal zu Gott, lässt es durch einen göttlichen Filter und dann gehst zum Walter. Das wäre göttliches Emotionsmanagement. Er hat das nicht gesagt, dass ich das sagen soll. Ich sag's eben trotzdem. Bin ja auch Pastor. Und dann merke ich, ob jemand vorher schon bei Gott war oder nicht, wenn er mit mir redet. Das merkt man wirklich. Das liest man auch in E-Mails dann, das spürst. Hat er jetzt die E-Mail gleich direkt mir geschickt oder hat er die ein bisschen ablagern lassen, vielleicht so 3 Tage, hat mit Gott nochmal drüber geredet, ja, will ich das jetzt wirklich? Oder ist es so aus der Emotion herausgeschrieben? Okay, ihr wisst, glaubt, was ich meine. Und jetzt machen wir ein kurzes Theaterstück. Man dachte, falls es mit dem Pastor sein auf Dauer nichts wird, dann werde ich Schauspieler. Also folgende Szenerie, okay? Folgende Szenerie, damit will ich zum Ausdruck bringen, jeder von uns ist eine andere Persönlichkeit, ein anderer Persönlichkeitstyp und jeder empfindet die gleiche Situation emotional ganz anders. Habt ihr das Bild? Jeder von uns ist unterschiedlich. Jeder von uns, der eine spürt viel, der andere wenig Emotionen, aber sie sind ja nun mal da. Theaterstück. 4 Grundpersönlichkeiten kommen zu spät zum Volkshochschulkurs, den sie selber gebucht und bezahlt haben. Ich rede jetzt nicht von der Gebetsstunde in der Gemeinde, auch nicht vom Hauskreis, sondern vom Volkshochschulkurs und der Raum ist besetzt, es hat schon begonnen. Und alle 4 kommen zu spät. Da hätten wir, ich drehe es gerade nochmal um, na, machen wir später. Also 4 Grundpersönlichkeitstypen. Es gibt natürlich 7 Milliarden verschiedene Menschen, aber wir reduzieren es mal auf 4. Der erste kommt zu spät. Der dominante Typ kommt zu spät. Okay. Klopf, klopf, Tür auf. Ah, hat schon angefangen. Ich bin jetzt auch da. Jetzt kann es losgehen. Das war der Dominante. Jetzt kommt die Initiative. Initiativer Persönlichkeitstyp. Das sind die, die gern viel über ihre Emotionen reden. Weiß nicht, ob du so jemanden kennst. Initiativer Typ. Klopf, 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 klopf. Oh je. Entschuldigung, ich bin zu spät dran. Ich dachte, ich muss noch mal zurück, weil ich dachte, ich habe die Haustür nicht abgeschlossen. Und dann habe ich gesehen, die Milch auf dem Herd war noch an. Und dann bin ich zur U-Bahn gerannt, dann ist sie vor der Nase losgefahren. Das war 1 Minute zu früh, ich habe es genau geprüft. Und mein Hamster hat Schnupfen und ist erkältet und mir geht es sowieso, also ich bin eh ein bisschen durch den Wind. Aber es ist schön, dass ich da sein kann. Jetzt kommt der stetige Typ. Das sind Menschen, die gern Routine lieben und Gewohnheit lieben. Und er kommt. Klopf, klopf. Jetzt kommt der gewissenhafte Typ, der immer pünktlich ist. Das ist eine Katastrophe für ihn, wenn er das nicht ist. Er geht wieder. Okay. So, das war einfach, damit du siehst, jeder Mensch ist anders und reagiert so unterschiedlich auf die gleiche Situation. Dominante Typen, initiative Typen, stetige, gewissenhafte. Das ist ein Persönlichkeitstest, auch ist auch nicht so wichtig. Es geht mir nur um diese Beispiele. Und dann hast du Menschen, die sind sehr extrovertiert, der Dominante, der Initiative, die reden gern und viel. Dann hast du S- und G-Typen wie ich, die sind introvertiert. Ja, ich bin S- und G-Typ, wirklich. Dann hast du dominante, gewissenhafte Menschen, die sind eher aufgabenorientiert, auch in der Gemeinde natürlich, auch im Job wahrscheinlich. Und dann hast du I- und S-Typen, die sind eher so menschenorientiert. Und das ist, wenn ihr euch jetzt noch fragt nach diesem Bild, warum es auch Konflikte in der Kirche geben kann, dann ist das die Erklärung. Konflikte sind was ganz Normales. Die müssen nur göttlich gut gelöst werden. Darin liegt der Unterschied. Für mich ist geistliche Reife nicht der Maßstab, dass du weniger Konflikte in deinem Leben hast, sondern der Maßstab für geistliche Reife ist, wie löst du deine Konflikte? Auf welchem Level löst du die? Weil Konflikte wirst du haben. So, außer du lebst in, wie heißt es da bei euch? Genau, und da noch weiter oben. Weißt du, wo nie jemand kommt? Okay? Dann hast vielleicht noch Konflikte mit dir, aber weiß ich nicht. Genau. Ich bin der Überzeugung, dass Gott uns mit Emotionen gemacht hat. Und ich liebe das Johannesevangelium, weil ich da einen emotionalen Jesus erlebe. Drum lese ich das. Sehr gern. Ja. Weil ich sehe bei Jesus Trauer. Er hat geweint um Jerusalem. Er wollte alle Menschen eigentlich mit Gott in Beziehung bringen, aber er hat es nicht geschafft. Er trauert da. Wut ist da im Tempel. Jesus hatte Wut. Er hat gesagt, hey, so goes it not. Ihr könnt es nicht aus der Kirche ein Shoppingcenter machen. Das geht einfach nicht. Ja. Die Leute sind abgelenkt vom Eigentlichen. So goes it not. Er war wütend. Er war ärgerlich. Klar, gute Christen sagen jetzt, es war ein heiliger Zorn. Ist okay. Ich sage, alle Emotionen sind heilig. Die Frage ist nur, was wir damit machen. Okay. Jesus hatte Angst, definitiv. Nämlich wo? Garten Gethsemane. Und dann nimmt er noch drei Freunde mit und die schlafen ein. Großartig. Da war er dann auch wütend und hat gesagt, Petrus, könnt ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir beten? Wenigstens eine Stunde. Das hat ihn echt geärgert. Ist verständlich. Ist wirklich verständlich. Freude. Wo hatte Jesus Freude? Ich vermute, bei der Hochzeit zu Kanaan hatte er Freude oder auch sonst, wenn er Menschen begegnet ist, wenn die ihr Leben aufgeräumt haben, wenn die zu ihm kommen sind und gesagt haben, hey, ich brauche dich als Arzt, ich brauche dich als Retter. Ich glaube, das hat ihm auch Freude bereitet, Menschen wiederherzustellen, zu heilen, zu erneuern, ihnen eine Perspektive zu geben, Hoffnung und Rückgrat. Ich glaube, es hat ihn gefreut. Er hatte eher Stress gehabt mit denen, die gemeint haben, sie brauchen ihn nicht. Ja, mit den Pharisäern könnt ihr auch mal nachlesen, was Jesus so über die sagt. Jetzt kannst du sagen, ja, okay, das war ja aber Jesus. aber er hat deutlich gesagt, was er fühlt und empfindet. Okay. So, und ich mag da nur mit auf den Weg geben, wenn du Freude empfindest, dann ist das Bedürfnis hinter Freude, ich will es teilen mit jemand anderem. Ja, du hast einen schönen Urlaub gehabt, einen Job hast gekriegt, H&M-Schnäppchen gibt's, dann teilst du das im Hauskreis. Hoffentlich, oder? Du willst es mitteilen. Wenn man was Freudiges erlebt, will man es mitteilen. Angst. Wenn wir Angst empfinden, so wie Petrus auf dem Wasser, dann haben wir das Bedürfnis nach Sicherheit. Wir brauchen Zusagen, wir brauchen biblische Aussagen, wir brauchen das Versprechen eines Menschen oder von Gott selber. Also wir brauchen Sicherheit, wir wollen wissen, woran wir sind. Auf dem Wasser gehen macht auch Spaß. Im letzten halben Jahr mache ich das gefühlt permanent. Es ist auch ein bisschen sehr anstrengend. Ich wünsche mir jetzt echt auch mal Sicherheit, indem er wirklich was sagt, ja, okay? Wut, wenn du, wenn dich was ärgert, wenn du wütend bist, wenn du frustriert bist, ja, vielleicht, aber genau, Wut, Ärger, wenn dich was stört an jemandem, an etwas, dann ist der Wunsch, dann ist eigentlich dein Bedürfnis dahinter, ist, da muss sich was ändern. Deswegen bist du wütend. Das Bedürfnis hinter Wut und Ärger ist, da muss sich was ändern. Wenn ihr meine Mitarbeiter in Wien fragt, was mich wütend macht, dann wissen die das sofort, nämlich wenn sie unpünktlich sind. Dann sage ich immer, so goes it not, gell? Ich bin jetzt seit 15 Jahren Pastor, ich war immer pünktlich, bis auf 2-3 Mal. Ich verstehe gar nicht, wie man unpünktlich sein kann. So ein hoher Wert ist das für mich. Und wenn jemand pünktlich zu mir kommt, sagt er eigentlich damit, ich liebe dich. Und das löst dann Freude aus. Und wenn jemand 10 Minuten vor der vereinbarten Zeit kommt, löst es überdimensionale Großfreude aus. Und das andere macht mich zwider. Genau. Trauer, wenn du traurig bist, wenn du einen Verlust hast, wenn du etwas verloren hast, wenn du etwas nicht bekommen hast, dann bist du traurig und dann ist dein Bedürfnis Trost. Und jetzt sind wir genau beim Punkt. Wie gehen wir denn mit den Emotionen um und mit diesen Bedürfnissen dahinter? Schau, und da gibt es 2 Möglichkeiten. Das eine ist, du gehst schlecht mit den Bedürfnissen um. Manche werden Workaholic bei Thema Trost, manche rutschen in Alkoholsucht. Versteht ihr? Das ist eigentlich der Tröster dann, ja? Oder ist es Gott, der dich tröstet und andere Menschen, denen du vertrauen kannst? Wut, Veränderung, wie sprichst du es an? Auch in der Kirche oder am Arbeitsplatz, da gibt es Feedback-Kultur, das kann man gut und schlecht machen. Ich sage immer, anhand einem Feedback, wie es gemacht ist, weiß ich, wie lange jemand schon im ICF ist oder nicht. Daran kann man es wirklich erkennen, weil wir haben eine sehr hohe Feedback-Kultur. Es ist uns ganz wichtig, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen und nicht die Faust im Sack haben oder das offene Klappmesser. Genau. Und wenn du Angst im Leben hast, dann brauchst du Sicherheit. Wohin gehst du? Was gibt dir Sicherheit? Dein Aussehen, dein Bankkonto, dein Auto, dein vermeintlich sicherer Arbeitsplatz? Ja, was ist denn heute noch sicher? Deine Gesundheit, dein Körper? Ist nicht wirklich sicher. Sicherheit bei Gott und in Gott zu holen. Und Freude teils, wenn du was mit Gott erlebst oder sonstige Freude, teils mit jedem. Es tut so gut. Es tut so gut, Freude zu teilen, Ermutigung. Sagen, hey, die Band heute hat mir wirklich toll gefallen. Es war wirklich toll. Die Räume, die ihr habt, es ist super. Es hat mich gefreut, hier über den Platz zu laufen. Die Lage ist genial. Ich war Bankkaufmann bei der Sparkasse. Es ist auch noch. Und so schöne Räume, das ist unglaublich gut. Also ihr habt hier wirklich viele Dinge, worüber ihr euch freuen könnt. Und dann sagt es auch. Sagt es auch und behaltet es nicht für euch. Ich weiß, es ist sehr europäisch, sich nach innen hin zu freuen. Aber lasst uns wirklich eine Freude- und Ermutigungskultur haben. Auch im Hauskreis, gell? Auch wie es Abendmahl gefeiert wird, gell? Ich will jetzt nicht vorgreifen, auch nicht urteilen, gell? Aber in der Bibel lese ich, die haben das mit Freude gefeiert, gell? In manchen Kirchen denke ich mir, das ist immer eine Beerdigung, ist jemand gestorben. Natürlich erinnern wir uns an den Tod von Jesus und sind dankbar, aber wir freuen uns doch, müssen wir doch nicht traurig sein. Verstehst du, was ich meine? Also ihr dürft es Abendmahl so feiern, wie ihr wollt, gell? Das will ich damit nicht sagen, ist mir jetzt gerade nur so eingefallen. Dann freu dich wenigstens im Herzen, wenn du es Abendmahl nimmst. Trauermine und im Herzen ganz viel Freude. Gut, wie lange habe ich eigentlich noch? Schon vorbei, oder? Genau, was will ich damit sagen? Ich will einfach damit sagen, nimm deine Emotionen ernst. Frag dich, was hast du für ein Bedürfnis? Und jetzt sind wir beim göttlichen Emotionsmanagement, oder hast du es schon gezeigt, Ariel? Kommt jetzt, oder? Göttliches Emotionsmanagement heißt, auf göttliche Art, fühle deine Gefühle. Fühle deine Gefühle. Das zweite ist, kümmere dich um dein Bedürfnis, befriedige es, auf göttliche Art und Weise. Das ist dann der dritte Schritt. Steh zu deiner Emotion, benenn dein Bedürfnis und dann befriedige es oder kümmere dich auf göttliche Art und Weise um dein Bedürfnis. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder kannst du da sündigen und am Ziel vorbeileben in der Bedürfnisbefriedigung oder du machst es auf göttliche Art und bist einfach auch im Flow mit Gott unterwegs. Das ist der Unterschied. Sünde heißt ja eigentlich nur Zielverfehlung, am göttlichen Ziel vorbei. Alkohol tröstet dich nicht, aber der Heilige Geist und andere Menschen können dich trösten und so weiter. Sicherheit, Teilen, Veränderung. Okay. Und jetzt noch ein Gedanke und dann schauen wir uns noch ein Video an von einer Frau, die krasse Emotionen erlebt hat, weil sie für jemanden gebetet hat, der Krebs hatte und die Heilung aber nicht passiert ist. Und es gibt im Hebräischen zwei Wörter für so Emotionen mit Gott umgehen. Gibt es zwei Wörter im, was habe ich jetzt gesagt, im Griechischen? Eben, es ist nämlich Hebräisch, so schaut es aus. Also, da gibt es zum einen das Wort Lun. Lun ist jammern, sudern, ich lebe in der Welthauptstadt des Suderns, zwider sein, sich nicht einkriegen, auf sein Recht bestehen, auch als Kind Gottes. Und eigentlich sagst du damit, wenn du Lun betreibst, Gott, ich habe Recht und du nicht. Letztlich sagst du, ich bin Gott. Und nimmst diese Eigenschaft von Gott weg. Das ist bei Lun, wenn du auf dein Recht pochst und auf ungute Art einfach da durchs Leben gehst und bitter wirst. Gell? Dann gibt es das Wort Chama. Ich habe nie Hebräisch gelernt, darum kann ich es nicht so gescheit aussprechen. Griechisch habe ich gelernt, immerhin. Dann habe ich es abgewählt nach einem Jahr. Das war mir zu anstrengend. Also, Chama bedeutet, du schreist deine Emotionen wirklich raus und du adressierst es an Gott und du bist bei den Klagepsalmen zu Hause, so wie es David gemacht hat, das kannst du nachlesen und sagst, Gott, ich verstehe dich nicht, ich höre dich nicht, ich sehe dich nicht, keine Ahnung, was du vorhast und ich sag dir das jetzt auch in diesem Ton und du sollst es wissen, auch wenn du es eh schon weißt, wie ich über dich denke und was ich fühle. Aber du bleibst immer bei dem Punkt, Gott bleibt Gott und ich bin Mensch. Und du sagst, und er weiß es besser. Und er weiß es besser. Und er weiß es besser. Video ab.